Wir behandeln ausschließlich Patienten auf Zuweisung aus Diabetes-Schwerpunktpraxen. Wir wissen dann auch schon sehr genau, was bei den Patienten aktuell für Probleme vorliegen, weil wir das sorgfältig mit Checklisten abfragen und können dann eine passgenaue Therapie anbieten. Und da stehen wir zur Verfügung mit dem Ziel, das Problem unter stationären Bedingungen so zu lösen, dass dann die weitere Behandlung unter ambulanten Bedingungen auch wieder gut funktioniert.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Was genau leistet ein Spezialakutkrankenhaus zur stationären Diabetesbehandlung? Wie lauten die Aufnahmegründe? Welche Schwerpunkte und Behandlungsgruppen gibt es? Wie kann eine Klinik mit ausgewiesener Qualitätspolitik heutzutage die eigenen Ansprüche halten? In Zeiten nicht nur des Fachkräftemangels, sondern überhaupt des Arbeitskräftemangels? Welche Rolle spielt die Psychologie oder wie es in Baden-Württemberg heißt, die Psychodiabetologie für Arzt und Patient in einem Akutkrankenhaus für Menschen mit Diabetes? Und was haben Diabetologie und die Notfallmedizin gemeinsam und was unterscheidet sie rigoros? Darüber sprechen wir heute mit Professor Thomas Haag. Er ist Chefarzt der Diabetesklinik am Diabeteszentrum Mergentheim. Die Klinik sieht sich als überregionales Zentrum für Menschen mit Diabetes, bei denen ambulante Therapieversuche ausgeschöpft sind. Thomas Haag ist auch Notarzt und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Mergentheim. Und seit fast 25 Jahren ist er Redaktionsmitglied der Zeitschrift Diabetes Journal, seit 15 Jahren einer der beiden Chefredakteure. Mein Name ist Günther Nuber. Meine Kollegin Nicole Finkenauer und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret an der Diabeteszeitung und am Diabetesanker. Auch das genannte Diabetesjournal gehört zu unserem Unternehmen. Hallo Nicole, wie geht's dir?
Hallo Günther, mir geht's gut. Freue mich jetzt auf das Gespräch mit Thomas Haag.
Ganz genau, heute Mittag freuen wir uns ganz besonders auf unsere Gesprächspartner in O-Ton Diabetologie. Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und mit Thomas Haag sind wir seit langem, ich sage jetzt einfach mal, freundschaftlich verbunden. Hallo Thomas, wie geht's dir und was hast du heute schon erlebt?
Hallo zusammen. Ein typischer Montag im schönen Taubertal. Das Wochenende ist rum, alle sind wieder in den Startlöchern. Natürlich bleiben am Wochenende ein paar kleinere Probleme ungelöst. Das haben wir heute Vormittag erledigt. Es ist Frühling bei uns im Taubertal und der Tag hat gut begonnen.
Ja, dann auch, lieber Thomas, von meiner Seite nochmal herzlich willkommen und ich gehe gleich mal mitten hinein in unser Thema und habe mich auf eurer Website so ein bisschen umgeguckt und da bezeichnet sich die Diabetesklinik Mergentheim ja als in Deutschland führendes Spezialkrankenhaus für Typ 1 und Typ 2 Diabetes mellitus sowie für Kinder mit Diabetes. Das hört sich ja schon mal sehr beeindruckend an. Was unterscheidet euch denn von anderen Einrichtungen? Was macht euch zu so einem führenden Spezialkrankenhaus?
Ja, das Diabeteszentrum Mergentheim hat eine lange Tradition. Uns gibt es mittlerweile 41 Jahre. Und aus den Anfängen heraus, wo mein Vorgänger begonnen hat, Menschen mit Diabetes besonders zu behandeln, hat sich über die Jahre nicht nur in Deutschland die Diabetologie deutlich verbessert, sondern es hat sich auch ein Strukturwandel ergeben, der die meiste Versorgung von Menschen mit Diabetes in der Hausarztebene eben vorsieht und dann die Schwerpunktversorgung in den spezialisierten Arztpraxen. Aber es gibt eben auch Situationen im Krankheitsverlauf eines Diabetes, bei der die ambulanten Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Und da stehen wir mit unserem Zentrum zur Verfügung als Partner der niedergelassenen Diabetologen und freuen uns, wenn wir Menschen, bei denen das ambulant nicht so gut geklappt hat, helfen können. Und dafür steht eben auch ein ganzes Team bereit. Also es sind ja nicht nur Ärzte hier, sondern wir haben sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal. Wir haben viele Psychologen. Wir haben viele Spezialisten im Bereich der Wundpflege bei Fußpatienten. Und natürlich viele Diabetesberater, die wir auch ausbilden. Und weil wir eben den ganzen Tag nichts anderes machen außer Diabetes, sind wir auch sehr spezialisiert.
Sind zwei, drei Stichpunkte schon gefallen. Das eine ist 41 Jahre aktiv in der, gibt's die Klinik schon, sage ich jetzt mal. In meinem frühen Journalistenleben habe ich mal eine Diabetes-Klinik-Serie mit angestoßen. Und damals war ich auch zu Besuch, ja sogar über Nacht in der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim. Mir fiel damals auf, das war schon vor 30 Jahren, dass in eurer Klinik 4 Psychologen damals schon waren, wie gesagt, vor 30 Jahren. Lange Rede, gibt es Schwerpunkte eurer Klinik oder welche Schwerpunkte würdest du hervorheben?
Ja, wir behandeln, wie schon gesagt, alles ausschließlich Patienten, außer natürlich im Notfall, wenn wir Patienten vom Rettungsdienst bekommen, auf Zuweisung aus Diabetes-Schwerpunktpraxen. Wir wissen dann auch schon sehr genau, was bei den Patienten aktuell für Probleme vorliegen, weil wir das sorgfältig mit Checklisten abfragen und können dann eine passgenaue Therapie anbieten. Und du fragst an den Schwerpunkten, das sind eben Patienten zum Beispiel mit einer extremen, nicht beherrschbaren Insulinresistenz. Oder es sind Patienten mit Ängsten und psychosozialen Erschwernissen, daher auch die vielen Psychologen. Oder es sind Patienten mit sehr starken Begleit- und Folgeerkrankungen des Diabetes, die eine stationäre Behandlung bedürfen. Das gilt zum Beispiel für Fußpatienten. Und dann haben wir ja auch als Schwerpunkt unsere Kinderstation, bei der wir eben Kinder mit Erstmanifestationen des Diabetes oder mit Problemen im Behandlungsverlauf auffangen. Ja, und in der Summe sind es all die Menschen, die ambulant schon alles probiert haben, ohne erfolgreich zu sein. Ja, und da stehen wir zur Verfügung mit dem Ziel, das Problem unter stationären Bedingungen so zu lösen, dass dann die weitere Behandlung unter ambulanten Bedingungen auch wieder gut funktioniert.
Und damit sich das unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen besser vorstellen können, wie ist das denn im stationären Bereich? Wie viel prozentual gesehen, wie viel Menschen mit Typ 1, wie viel mit Typ 2 werden ungefähr aufgenommen? Wie viele Kinder kommen jährlich ungefähr zu euch in die Klinik?
Das Diabeteszentrum Mergentheim behandelt ungefähr 4000 Patienten stationär. Dann haben wir noch eine ambulante Einrichtung, ein MVZ und eine endokrinologische Praxis, die gemeinsam eine Praxisgemeinschaft bilden und etwa 12.000 Patienten ambulant sehen. Von den Kindern sind es etwa 250 bis 300 Kinder pro Jahr. Und eigentlich würde man ja erwarten, aufgrund der Epidemiologie, dass über 90% Typ 2 Erkrankungen vorliegen. Aber wir haben etwa 50% Menschen mit Typ 1 und 50% Menschen mit Typ 2, was sich aus der Komplikationsgeschichte ergibt.
Und wie lang bleiben die Menschen dann so ungefähr? Kann man da einen Durchschnittswert sagen oder ist das ganz unterschiedlich?
Es ist schon unterschiedlich, aber im Schnitt liegen die Patienten bei uns in der Diabetesklinik zwischen 10 und 12 Tagen. Und natürlich, wenn die Krankheit es erfordert, bei Fußpatienten auch deutlich länger.
Also was die Diabetologie und auch den gesamten Gesundheitssektor sehr beschäftigt, ist ja die Digitalisierung. Inwieweit ist das dann auch schon bei euch angekommen in einem doch sehr technikaffinen Fach, wie die Diabetologie eins ist?
Die Digitalisierung ist gar nicht aufzuhalten. Das ist ja auch gut so, weil die Digitalisierung viele Möglichkeiten bietet, um Arbeitsabläufe zu optimieren, zu beschleunigen oder dann in der Summe einfacher zu machen. Das sehen wir alleine schon über die Digitalisierung im Rahmen der Glukoseüberwachung mit Sensoren, über die Digitalisierung im Bereich der automatischen Insulindosierung mit sensorgesteuerten Pumpen. Und wir sehen es natürlich auch im Behandlungsablauf, das heißt die digitale Erfassung von Patientendaten und die entsprechende Verarbeitung bis hin zum Abschlussbericht. Das geht heute digital sehr viel schneller, sehr viel einfacher und sehr viel auf den Punkt genauer als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube, das ist eine ganz große Chance, die wir haben, die wir nutzen müssen, die wir aber auch intelligent nutzen müssen. Also nicht alles, was digital ist, ist besser. Aber wenn man Digitalisierung richtig nutzt, kann man vieles verbessern.
Und was ist denn nicht so gut an der Digitalisierung vielleicht? Es gibt ja auch dann so die großen Linien in der Gesundheitspolitik, die Patientenakte und so weiter. Also das sind ja auch Sachen, die euch dann auch betreffen.
Ich glaube, das Problem an der Digitalisierung ist, dass man die Menschen mitnehmen muss im Rahmen der Digitalisierung. Vieles, was wir über Jahre nicht digital gemacht haben, haben wir auch gut gemacht. Das ist zumindest das Gefühl. Aber das Bessere ist halt immer der Feind des Guten. Und ich muss die Digitalisierungsschritte gut erklären und die damit später arbeiten sollen, auch in dem Prozess mitnehmen. Und wenn ich das nicht tue, dann geht Digitalisierung schief. Aber dafür gibt es ja Konzepte und wir versuchen, die bestmöglich zu nutzen.
Du bist ja über dein Berufsleben hinaus, Thomas, ein sehr engagierter Mensch, auch gerade zum Glück in der Diabetologie. Zum Beispiel bist du Vorstandsmitglied der Deutschen Diabeteshilfe, diabetes.de. Man engagiert sich hier zum Beispiel für eine bessere Diabetesversorgung in Deutschland. Man engagiert sich oder begleitet die Diskussionen in diesem Frühjahr zur Krankenhausreform und zum Krankenhaustransparenzgesetz. Stößt du als Chefarzt einer Diabetesklinik Klinik denn ins gleiche Horn wie Diabetes.de? Inwiefern findest du Vorteile, Nachteile an dem derzeit diskutierten Umbruch, sage ich jetzt mal?
Ja, ich glaube, alles ist im Wandel. Das ist aber nicht neu. Das war schon immer so. Dinge entwickeln sich weiter. Dinge müssen auch weiterentwickelt werden. Das ist einfach vorgegeben. Zum Beispiel, dass die Anzahl der Menschen mit Diabetes immer mehr wird, dass es uns nicht gelingt, diesen oft zitierten Diabetes-Tsunami zu stoppen. Das bringt das Leben halt so mit sich. Und du hast so viele Dinge angesprochen, die ich im Leben so auch im Zusammenhang mit Diabetes und Diabetologie gemacht habe. Und der Motor für mich war immer, dass die Kollegen, mit denen ich zu tun hatte, sich gut verstanden haben. Also ich würde mal sagen, meine Generation oder unsere Generation war anders als die Generation davor, wo oft der Blick darauf gerichtet wurde, wer jetzt am hellsten scheint und am brillantesten erscheint. Wir haben uns in unserer Generation, glaube ich, ein Stück weit nicht so wichtig genommen und einfach Dinge zusammen angepackt. Und das hat unendlich viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich auch gerne dafür engagiert.
Und nehmen wir mal die angesprochenen Punkte Krankenhausreform, Krankenhaustransparenzgesetz. Siehst du das als gute Entwicklung, die Dinge, die man jetzt erwartet? Man will ja auch benennen, welche Kliniken viel Erfahrung haben, zum Beispiel in Zukunft mit dem diabetischen Fuß, oder welche Kliniken haben gar keine Erfahrung mit dem Diabetes in Deutschland?
Ja, die Grundsätze, Dinge besser machen zu wollen und nur die Kliniken an Prozessen zu beteiligen, die damit auch Erfahrung haben, ist ja vom Grundsatz her genau richtig. Aber der Weg dahin, der funktioniert nicht gut. Und dabei springen, sage ich jetzt mal so ausgedrückt, viele Kliniken über die Klinge oder gehen kaputt oder verlieren ihre Kompetenz, weil die Akteure nicht mehr mitspielen. Und ich habe große Sorge, dass auf diesem Prozess hin zu einer noch besseren Versorgung vieles zerstört werden könnte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Politik das auf dem Schirm hat.
Jetzt hast du es ja selbst schon angesprochen, es gibt immer mehr Menschen mit Diabetes und die müssen ja auch von jemand versorgt werden, behandelt werden. Und trotz Digitalisierung braucht man dafür eben auch Menschen. Du hast schon auch gesagt, ihr bildet ja auch selbst Diabetesberaterinnen aus, da ist ja eine Ausbildungsstätte auch angeschlossen. Habt ihr trotzdem Schwierigkeiten, manchmal Fachkräfte zu bekommen, Ärztinnen und Ärzte oder eben dann auch Diabetesberaterinnen oder Assistentinnen?
Das hängt ein bisschen von den Berufsgruppen ab. Wenn wir jetzt mal das Thema Ärzte nehmen, dann haben wir relativ wenig Schwierigkeiten, qualifizierte Ärzte zu gewinnen, die zu uns kommen, um ihr Diabeteswissen zu vertiefen. Das liegt einfach daran, dass aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Erscheinungsformen des Diabetes, wie sie bei uns in der Klinik auftauchen, es, glaube ich, nur wenige Stellen in Deutschland gibt, die dieses Spektrum auch aufzeigen können. Und das ist für viele Kollegen, die sagen, ich will auf hohem Niveau Diabetes lernen, der Motor, zu uns zu kommen. Bedauerlich ist natürlich, dass die Ausbildungsdauer für die Zusatz- oder für die Weiterbildung in Diabetologie von 18 Monaten auf 12 Monate verkürzt wurde. Und das halte ich für einfach zu kurz. So gesehen ist das Thema Ärztegewinnung per se ein Problem mit der Verkürzung der Ausbildungsdauer, aber nicht ein Problem für uns, weil wir haben genügend Kollegen, denen wir das gut beibringen können. Und wir legen auch Wert darauf, dass die Leute länger als 12 Monate bei uns bleiben. Allein schon, um den Diabetologen DDG zu erhalten, brauchen sie ja 24 Monate. Und das ist, glaube ich, eine gute Ausbildungsdauer. Ganz anders sieht das aus mit zum Beispiel den Kolleginnen und Kollegen aus dem Pflegebereich. Da haben wir genau wie alle anderen Kliniken große Schwierigkeiten, Personal zu gewinnen. Und es ist auch das, was uns lähmt. Denn durch die Pflegepersonaluntergrenze können wir nicht alle Betten, die wir betreiben würden und betreiben müssten aufgrund der langen Wartedauer für unsere Klinik. Und das ist ein großes Problem. Und das wäre eigentlich politisch leicht zu lösen, wenn ich das kurz erläutern darf.
Also müsst ihr Abstriche machen aufgrund des Mangels an Pflegepersonal?
Ja, diese Pflegepersonaluntergrenze bedeutet halt, ich muss eine gewisse Anzahl von Kolleginnen aus dem Pflegedienst vorhalten, um die Betten zu betreiben. Wenn ich das nicht habe, dann darf ich die Betten nicht belegen. Und das Ziel muss doch sein, dass ich am Ende einer Behandlung ein gutes Ergebnis erziele. Und es wäre zum Beispiel ein leichtes zu sagen, dieses Ergebnis erziele ich auch mit Fachkräften, wie zum Beispiel Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Hilfskräften. Das ist der Weg, der zum Beispiel in vielen Pflegeheimen gegangen wird und der sehr gut funktioniert. Das könnte man in Bereichen wie einer Klinik bei uns auch übertragen. Und dann hätten wir nicht das Problem, leere Betten stehen lassen zu müssen und die Patienten lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Und das halte ich einfach für politisch geboten, da was zu ändern. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das angegangen wird.
Müssten denn diese Hilfskräfte, die du gerade angesprochen hast, irgendein medizinisches Grundverständnis haben oder gar nicht?
Also es gibt ja viele Dinge, die administrativer Natur sind und die nicht unbedingt von einer Gesundheits- und Krankenpflegerin oder einem Gesundheits- und Krankenpfleger umgesetzt werden müssen. Ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Wir hatten zu den Zeiten der Corona-Pandemie die Notwendigkeit, bei jedem diese Corona-Abstriche zu machen. Und das war eine Tätigkeit, die wir delegiert haben. Nach einer kurzen Eingewöhnung hat das eine gut angelernte Hilfskraft gemacht. Und die hat es ganz wunderbar gemacht. Und das hat ihr auch Freude bereitet. Während das zum Beispiel jemand aus dem Krankenpflegebereich keine Freude gemacht hätte, sondern einfach uns eine wichtige Fachkraft weggenommen hätte. Und solche Dinge, da habe ich viele Ideen, wie man das umsetzen könnte. Und ich bin mir sicher, meine Kollegen hätten auch viele Ideen, ein solches Konzept weiter zu vertiefen.
Nun spreche ich noch ein heikles Thema an. Das ist nicht nur aus der Perspektive von betroffenen Menschen heikel, würde ich sagen, sondern tatsächlich auch für Kolleginnen und Kollegen von dir. Du sprichst als Chefarzt auf Kongressen oder in Interviews, ich habe da vor kurzem irgendwas auch gesehen, im Ärzteblatt zum Beispiel, immer wieder auch über Sexualfunktionsstörungen im Zusammenhang mit Diabetes, bei Männern wie bei Frauen. Hat die Diabetesklinik Mergentheim hier ein besonderes Format für Betroffene und wie würdest du beurteilen, ist das Thema immer noch heikel für Kolleginnen und Kollegen von dir anzusprechen?
Ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen Kollegen heikel ist, weil man das nicht so nebenbei machen kann, sondern wenn ich jetzt mit einem Betroffenen die Frage erörtere, gibt es Sexualfunktionsstörungen, dann will ich ihm ja auch was anbieten können, wenn er sagt, jawohl, das trifft bei mir zu. Das heißt, ich muss mir erstmal das Setting wählen und das ist bestimmt keine hektische Sprechstunde, so am Ende, die letzten 2 Minuten, sondern das muss man gezielt ansprechen. In der Klinik machen wir das so, dass wir dieses Thema nicht persönlich ansprechen, sondern jeder Betroffene, der zu uns in die Klinik kommt, kriegt einen Fragebogen. Und wenn er sagt, das liegt bei mir vor, lautet die zweite Frage, möchten Sie mehr darüber wissen? Und nur wenn er sagt, ja, dann kriegt er von uns ein zusätzliches Angebot in der Männer- und Frauenrunde, wo das vertieft wird. Und dort werden dann auch entsprechende Hilfsmöglichkeiten erörtert. Und die Versorgung damit erfolgt dann auch im Rahmen des stationären Aufenthaltes, weil dann habe ich ein Problem erkannt, bearbeitet und am Ende ein Stück weit auch gelöst. Und man kann, glaube ich, viele Sexualfunktionsstörungen gut lösen, wenn man sie richtig anspricht.
Jetzt bist du ja nicht nur Diabetologe und in der Klinik tätig als solcher, sondern auch Notarzt und bist auch Präsident des Roten Kreuzes in Bad Mergentheim. Was reizt dich denn an der Tätigkeit als Notarzt und was gibt es da vielleicht auch für Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der Diabetologie?
Ich muss ehrlich gestehen, als ich 17 war, so alt wie mein Sohn jetzt, hatte ich keinen Plan, was ich werden will. Und ich bin dann in Wiesbaden mit meinem frisch gemachten Führerschein durch die Gegend gefahren, kam an einem großen Platz vorbei, wo Tag der offenen Tür vom Arbeiter-Samariter-Bund war. Und das, was sie da aufgeführt haben vor 40 Jahren, das hat mich so fasziniert, dass ich angefangen habe, Erste-Hilfe-Kurse zu besuchen und das dann so weit getrieben habe, dass ich am Ende auch Rettungssanitäter war und habe da die Liebe zur Notfallmedizin entdeckt und die hat mich nie losgelassen. Also ich war immer neben meiner Tätigkeit in der Klinik auch als Notarzt unterwegs. Und hier in Bad Mergentheim ist das Rote Kreuz der einzige Anbieter von Rettungsmedizin. Das heißt, wir betreiben zusammen mit einem zweiten Kreisverband in Tauberbischofsheim die komplette Notfallrettung im Main-Tauber-Kreis und zu uns gehört auch die Rettungsleitstelle Main-Tauber. Ja, und da bot sich das einfach an, da weiterzumachen und letzten Freitag bin ich wieder mal Notarzt gefahren und es war einfach schön, sich auch mit den Kollegen auszutauschen, denn es gibt kaum eine nicht-akademische Ausbildung, die so intensiv ist wie die des Notfallsanitäters. Das sind wirklich top ausgebildete Leute. Und die zu unterstützen und ihnen gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, das mache ich gerne als Präsident des Kreisverbandes.
Was sind denn die häufigsten Notfälle, zu denen ihr gerufen werdet?
Ja, die meisten Notfälle sind internistischer Natur. gefolgt dann eben von Verletzungen, Verkehrsunfällen, ein ganz buntes Bild. Und was verbindet, du hast das eben gefragt, ich habe es noch nicht beantwortet, die Diabetologie, die Notfallmedizin. Also im Prinzip haben wir es bei der Erstdiagnose eines Typ-1-Diabetes ja mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung zu tun, die unbehandelt innerhalb weniger Monate oder Jahre zum Tod führen würde. Und mit der richtigen Maßnahme kann ich Betroffenen die Lebensfreude und Gesundheit und auch die Lebensperspektive zurückgeben, die sie hatten, bevor die Diagnose gestellt wurde. Und das ist so ein bisschen auch das Gleiche in der Notfallmedizin. Mit der richtigen Maßnahme kann ich Lebensgefahr abwenden und ein gutes Weiterleben ermöglichen. Also beides sind sehr effektive Strategien, wo ich sehr viele Parallelen so spüre, obwohl es natürlich völlig andere Dinge in der Medizin sind.
Nochmal zu deinem Notarzt, lieber Thomas. Ich selbst war ja als Zivildienstleistender auch auf einer Rettungswache beim Arbeiter-Samariter-Bund und die große Ehrfurcht war immer, wenn einer der Rettungssanitäter vom Hubschraubereinsatz zurückkam. Bist du auch schon mit dem Hubschrauber zum Notfalleinsatz geflogen?
Das fehlt mir noch in meinem Repertoire. Ich habe zwar zu meinen Zeiten an der Frankfurter Uniklinik einige Sekundärtransporte mit dem Rettungshubschrauber begleitet. Und wir haben auch hier Sekundärflüge zusammen mit dem Bundeswehr-Hubschrauberregiment, was bei uns vor Ort ist. Aber in der Primärrettung bin ich bislang noch nicht geflogen. Das fehlt mir noch, aber das muss ich mir schon gut überlegen, weil das ist doch ein Tick noch mal aufreibender als so die normale Notfallmedizin. Aber bislang bietet sich das auch noch nicht an. Es ist noch keiner an mich herangetreten, hat gesagt, willst du nicht mal Notarzt auf dem Hubschrauber sein? Ich wüsste dann auch nicht, was meine Frau dazu sagen würde.
Einer der Running Gags ist ja tatsächlich, dass man sagt, wenn im Flugzeug irgendein Notfall ist oder im ICE dann und man dann fragt, ist ein Arzt an Bord, dass sich als allererstes die Ärztinnen und Ärzte wegducken. Also dazu gehörst du nicht, oder?
Nee, das nicht. Das gibt ja bei Lufthansa sogar Doktor an Bord. Da kann man sich registrieren lassen. War zumindest vor einigen Jahren so. Dann wissen die genau, wenn man einen Lufthansa-Flug bucht, wer von den Fluggästen Arzt ist. Hat dann zu lustigen Situationen geführt, dass ich ins Flugzeug reinkam und wird mit Namen begrüßt. Ich habe es auch schon ein paar Mal, ich glaube zwei oder dreimal in meinem Leben erlebt, dass es da medizinische Notfälle gab, aber die konnte man alle ganz gut lösen, weil die Fluggesellschaften, insbesondere die Lufthansa, sehr gut ausgestattet ist mit Hilfsmitteln. Während meinem Studium habe ich ja bei der Lufthansa als Erste-Hilfe-Ausbilder fürs fliegende Personal gearbeitet und daher kenne ich diese Ausstattungen ganz gut.
Nun bist du ja, wie eingangs schon gesagt, auch Chefredakteur der Zeitschrift Diabetes-Journal, also dem Patientenmagazin, gemeinsam zum Beispiel mit unserer Kollegin Katrin Graz. Nicole und ich kennen das Magazin sehr gut und von dir gab es früher mal auf einer Konferenz die Aussage, dass du lieber Diabetes-Journal-Chefredakteur sein wolltest als Präsident der Deutschen Diabetesgesellschaft, wenn man dich fragt und wenn du die Wahl hättest. Nun bist bzw. warst du ja beides. Aber was ist der Reiz für dich, auch journalistisch dich zu zeigen und zu engagieren?
Also mir fällt es relativ leicht, Sachverhalte in Worte zu fassen. Also ich bin eher so der Mann, der Sachen schriftstellerisch darstellen kann. Das genaue Gegenteil, wenn ich Dinge zeichnen müsste. Also ich könnte wunderbar beschreiben, wie ein Haus aussieht, aber wenn ich es zeichnen sollte, würde wahrscheinlich gar keiner erkennen, dass das ein Haus sein soll. Und das war schon früher so. Also ich habe immer gerne geschrieben und mich gefreut, wenn die Leute es gern gelesen haben. Und das Diabetes-Journal ist ja nun eine sehr traditionsreiche Zeitschrift, die es schon viele, viele Jahre gibt und von der viele Menschen profitiert haben. Einfach, weil das Journal von Menschen gemacht wird, die Ahnung haben, also die selbst behandeln oder Behandler sind. Und die Zeitschrift ist auch sehr abwechslungsreich. Sie hat viele Facetten. Neben Informationen gibt es auch Berichte, lebensnahe Berichte. Es gibt die Parallelität zu digitalen Medien. Crossmedia wird sicherlich eine noch größere Rolle spielen demnächst. Es gibt auch Rezepte, die man nachkochen kann. Das habe ich auch schon probiert. Also so gesehen ist es eine tolle Sache, an der ich schon immer viel Spaß hatte. Was auch letztendlich daran liegt, dass wir in der Redaktion viele Kollegen haben, die im hauptamtlichen oder auch im nebenberuflichen Bereich schöne Artikel schreiben, die lesenswert sind.
Thomas, kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was genau zu verstehen ist unter Diabeteszentrum Mergentheim? Denn die Klinik ist ja nur eine Komponente von diesem Zentrum, das sich aus mehreren Teilen zusammensetzt.
Das Diabeteszentrum Mergentheim hat mein Vorgänger und Gründer der Klinik, Dr. Christian Berges, so genannt, weil ihm das Bad am Anfang ein bisschen gestört hat, denn er wollte nicht als Kurklinik aktiv werden, sondern als Krankenhaus. Daher fehlt in der Bezeichnung das Bad und ist aus der Tradition heraus heute auch noch so geblieben. Aber das Diabeteszentrum Mergentheim ist der Oberbegriff für die Diabetesklinik Bad Mergentheim als Krankenhaus. Dann gehört zu uns die Diabetesakademie, bei der wir Fortbildung anbieten für Betroffene, aber auch für Behandler, bei der wir auch die Schulungsprogramme etablieren und die Train-the-Trainer-Ausbildung machen. Das machen wir zusammen mit unserem Forschungsinstitut FIDA, was die nächste Komponente in dem Diabeteszentrum Mergentheim ist. Und dann haben wir natürlich auch noch mit der Diabetespraxis Mergentheim eine ambulante Einrichtung, wo wir hier die regionalen Patienten mit Diabetes versorgen. Und das alles zusammen bildet das Diabeteszentrum Mergentheim.
Nun haben wir noch ein bisschen Zeit, hoffen wir, die Kurve zu kriegen zu ein paar persönlichen Worten von dir. Eine Frage, die man vor allem dir stellen kann. Wo ist es eigentlich schöner? In Wiesbaden, wo auch unser Medienhaus steht, oder in Bad Mergentheim, wo die Diabetesklinik Mergentheim steht?
Der Mensch will ja immer das, was er nicht hat. Und er will immer da sein, wo er gerade nicht ist. Also ich glaube, dass man sich in Bad Mergentheim verlieben kann. Habe ich auch gemacht, habe allerdings am Anfang 3 Anläufe gebraucht und dann aber auch später sehr zu schätzen gewusst, dass das eine sehr schöne Landschaft ist, in der wir leben, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir kurze Wege haben. Ich sage immer, es gibt in Bad Mergentheim alles, was man braucht. Einmal, man muss wissen, wo, ist natürlich übertrieben. Aber andererseits kehre ich auch immer wieder gern zurück nach Wiesbaden. Also ich freue mich immer, wenn ich in Frankfurt an der Uni Vorlesungen halte, mache ich meistens so 2-3 Tage hintereinander und übernachte dann in Wiesbaden und genieße dann einfach nochmal meine Heimatstadt und schaue, wie sich das so weiterentwickelt. Und das ist ja auch nicht so wahnsinnig weit weg. 180 Kilometer ist man ja schnell gefahren. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe beides.
Wenn du keine Patientinnen und Patienten versorgst oder zu Notfällen ausrückst, lieber Thomas, oder Artikel schreibst, woran hast du denn Spaß in der freien Zeit?
Also ich habe natürlich Spaß an meiner Familie, an meinen Kindern. Wenn ich sehe, wie sie groß werden, wie sie so anfangen, ihre Träume zu gestalten. Jetzt sagen die meisten natürlich, ich mache toll Sport. Ja, Sport, ich fahre natürlich gerne Fahrrad. Das kann man auch ganz gut im Taubertal, da haben wir tolle Radstrecken. Ab und zu versuche ich so einen kleinen Golfball mit völlig ungeeigneten Mitteln in ein 200 Meter entferntes klitzekleines Loch zu befördern. Das kann man bei uns auch machen. Das sind meine Erfolge allerdings sehr beschränkt. Ja, und ansonsten lese ich gern, mache aber auch ganz gern mal gar nichts, wenn sich dazu die Gelegenheit gibt.
Liegt ein aktuelles Buch irgendwo in Reichweite? Wenn ja, was wäre das?
Ich lese zurzeit ein Buch, was ich durch Zufall gefunden habe, es war original verpackt und ist über 10 Jahre alt. Und ich habe es für neu gehalten, habe dann aber erst beim Lesen gemerkt, dass es schon 10 Jahre alt ist. Und zwar war das das Buch, was die Geschichte des Deutschen Roten Kreuzes von Anbeginn vor jetzt 161 Jahren beschreibt. Und das ist äußerst spannend geschrieben, weil es nicht nur die Geschichte des Roten Kreuzes beschreibt, sondern auch die politischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen Entwicklungen in den letzten 160 Jahren. Und das ist von einem Journalisten geschrieben und zwar in einer sehr unterhaltsamen Weise, auch schön bebildert. Das lese ich zurzeit gerade.
Also manchmal findet man auch die schönsten Sachen in diesen Bücherschränken, die es jetzt seit einigen Jahren gibt, ne? Wenn man da mal so ein bisschen rumstöbert, da habe ich schon einiges gefunden. Ja. Ja, kommen wir schon zur letzten Frage, nämlich wen würde Thomas Haag, wenn er die Chance bekäme, denn am allerliebsten interviewen und worüber würde er mit dem oder derjenigen dann sprechen?
Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe eine Antwort, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so populär ist. Ich finde, unsere Außenministerin Baerbock ist eine Frau, die ihr Bestes gibt, aber es kommt nicht so rüber, wie sie es gerne sich wünschen würde. Und ich glaube, dass sie unheimlich viel Energie aufbringt und es nicht so richtig gewertschätzt wird. Ich würde mit ihr darüber sprechen, wie sie es geschafft hat, aus dem Nichts sich in dieser Position der Außenministerin zurechtzufinden und was ihr das Leben schwer macht und was ihr das Leben erleichtern würde.
Die Frage, wem du gerne mal das Leben retten würdest, stellen wir natürlich nicht, weil du ja natürlich jeden das Leben
allen, die das brauchen.
Gute Antwort. Sehr gut. Danke, lieber Thomas, für das Gespräch und für die unterhaltsame letzte halbe Stunde mit dir und für die aktuellen und interessanten Informationen.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für O-Ton Diabetologie und bei uns zu Gast warst.
Ja, danke euch beiden, war schön.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen und Kollegen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam, sowie Jochen Schlabing und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Günter Luber
und Nicole Finkenauer.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrics Group. We Care for Media Solutions.